Gesegneten und fröhlichen Sabbat, Adventgemeinde Bamberg. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, denn für mich ist es das erste Mal, auch in dieser Region zu sein, hier in Bayern. Deswegen danke ich euch für diesen herzlichen und freundlichen Empfang. Vielleicht sage ich noch ein, zwei Punkte, was der Paul auch schon gesagt hat. Ich komme aus Paderborn und meine eigentliche Arbeit ist, dass ich Maschinenbautechniker bin. Aber meine eigentliche Berufung, so wie man das so schön sagt, oder das, woran ich am meisten Spaß habe, am meisten Freude habe, das ist das Evangelisieren, das Vorträge halten, das Predigen und so weiter. Ja, und Gott hat das quasi heute so geführt und geleitet, dass ich das Privileg habe, sozusagen das erste Mal in Bamberg zu sein und euch mit dem Wort Gottes dienen zu dürfen. Und dementsprechend habe ich auch ein Thema mitgebracht. Und ich habe dieses Thema so überschrieben mit Schlachtfeld Gemeinde. Und vielleicht ist das durchaus eine sehr aussagekräftige Überschrift, Schlachtfeld Gemeinde. Und vielleicht kann man sich auch fragen, warum gerade diese Überschrift für dieses Thema heute. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir dieses Thema heute studieren werden, wir auch verstehen werden, warum gerade vielleicht diese Überschrift zu diesem Thema so passend ist. Und ich würde mit uns jetzt gerne auch Stück für Stück in unser Thema eintauchen wollen, und zwar indem wir so ein kleines Gedankenmodell aufbauen, wie man das so schön sagt, dass wir so einen kleinen Kontrast uns in den Augen oder in dem Gedanken vorstellen. Und wir wissen ja, dass ein Kontrast meistens aus mindestens mehreren Farben besteht, beziehungsweise meistens aus zwei Farben besteht. Und in unserem Kontrast ist quasi so symbolisch für diese erste Phase all diese Momente in unserem Leben, wo wir für Gott wirklich am Brennen sind. Wir sind auch bereit, sehr, sehr große Opfer einzugehen. Und ich rede nicht nur, sage ich mal, von finanziellen Opfern, sondern auch, dass wir bereit sind, Zeit zu opfern, dass wir uns abends hinsetzen, dass wir meinetwegen irgendetwas für die Sabbatschule ausarbeiten oder dass wir auch eine Predigt vorbereiten oder einfach uns, sage ich mal, so zur Verfügung stellen für Gott und für den Dienst. Und in dieser sogenannten Phase, in dieser sogenannten Farbe, da wollen wir auch unter der Woche so schnell wie möglich auch Sabbat haben, weil wir uns einfach freuen, endlich unsere Geschwister im Glauben wiederzusehen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben und vor allem dann auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wenn wir, ihr Lieben, uns so dieses Wort Kontrast etwas näher anschauen, dann steckt ja in diesem Wort Kontrast auch Kontra drinnen. Das heißt, dass es entgegengesetzt ist sozusagen. Und genau dafür steht auch diese sogenannte schwarze Farbe, symbolisch. Eben für diese Momente in unserem Leben, wo wir eben sagen, ja, wir wollen nicht mehr dienen, wir wollen vielleicht auch nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel Streit hatten in der Sabbatschule und jetzt einfach sagen, ich möchte so ein bisschen Distanz von der Gemeinde, vom Dienst und einfach vom Gemeindeleben. Und wenn wir uns diese Einleitung oder diesen Kontrast etwas anschauen, dann kann das vielleicht auch sein, dass dieser Kontrast oder auch dieser Beispiel nicht auf jeden von uns zutrifft, weil wir alle Menschen unterschiedlich sind. Aber ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen und auch aus Geschwistern oder mit Gesprächen von Geschwistern im Glauben, dass es das wirklich gibt. Das gibt es so heutzutage wirklich. Und ich habe mir da dann so weiter überlegt, wie könnte man so diese Verfassung, diese letzte Verfassung, die wir gesagt haben, wo wir keine Lust haben mehr in die Gemeinde und zum Dienst, wie könnte man das mit einem Wort oder mit einem Satz oder irgendwie so beschreiben? Und könnte man das vielleicht so beschreiben, dass man Risse im Glaubensleben bekommen hat, weil die Bibel ja
denke ich, dass es im Hebräerbrief ja deutlich sagt, verlasst nicht die Gemeinde, so wie es einige zu tun pflegen. Oder könnte man diese letzte Verfassung vielleicht so beschreiben, dass man irgendwie Charakterschwäche hat, weil man, wie gesagt, solche Streitigkeiten hat und aufgrund eben dieser Streitigkeiten nicht mehr in die Gemeinde geht. Nun, ich denke, wenn wir noch mehr Zeit hätten, könnte man noch mehr solche Wörter verwenden, die das beschreiben, die mal mehr passen würden, die mal weniger passen würden. Aber so im Verlauf meines Bibelstudiums, so behaupte ich mal, habe ich so einen Vers gefunden, der das eigentlich sehr, sehr gut beschreibt. Und ich möchte mit euch diesen Vers auch mal anschauen und heute auch etwas mehr studieren. Wir finden ihn in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Eigentlich relativ bekannt. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, wo es hier heißt, aber ich habe weder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und wenn wir jetzt ohne dieses Ganze erstmal mit dem Bibelstudium einfach diesen Vers auf uns wirken lassen, dann ist das ja durchaus ein sehr starker Vers, ein sehr aussagekräftiger Vers. Wenn wir das zum Beispiel auf ein Liebespaar beziehen und wir sagen, okay, dieses Liebespaar hat seine erste Liebe verlassen, dann kann das doch durchaus zu sehr gravierenden Veränderungen kommen bei diesem Liebespaar, dass sie sogar getrennte Wege gehen. Warum? Weil sie ihre erste Liebe verlassen haben. Aber es stellt sich die Frage, was bedeutet dieser Vers im Kontext dieses gesamten zweiten Kapitels? Und wenn wir das studieren, dann ist zu sagen, dass er quasi eine Textsequenz ist von diesen sogenannten sieben Sendschreiben, die wir in der Offenbarung finden. Und zwar ist das, sich das so vorzustellen, dass dieser Vers, den wir uns angeschaut haben, ist so ein Vers an die Gemeinde in Ephesus. Und es ist sehr interessant zu wissen, dass wenn wir uns jetzt daran so vertiefen, dass eben noch sehr, sehr viele Informationen über diese Gemeinde in Ephesus zu finden sind. Denn wir wollen unter anderem heute rausfinden, was denn dazu geführt hat, dass Gott, sage ich mal, solche Aussagen tätigt, zum Beispiel zu Ephesus. Und wir finden einen sehr interessanten Moment, wo wir viele Informationen über Ephesus erfahren, in Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19. Und wir werden hier nicht alles studieren, nicht alles anschauen, sondern ich werde einfach kurz zusammenfassen, was wir dort vorfinden. Und denn wir hatten ja die Möglichkeit, im letzten Quartal ausführlich die Apostelgeschichte zu studieren. Und vielleicht erinnern wir uns, das war ja dieses Kapitel, wo beschrieben wird, dass solche Schweißtücher vom Apostel Paulus zu kranken Leuten gebracht werden. Und was passiert mit diesen kranken Leuten? Sie werden gesund, sie werden geheilt. Außerdem kann man lesen, dass all diese Zauberbücher, all diese spiritistischen Bücher, die es in Ephesus gab, sie wurden auf einen Haufen geworfen und dieser Haufen wurde angezündet. Das heißt, man kann sagen, dass dem Spiritismus und dem Okkultismus der Nährboden entzogen worden ist. Ein weiterer sehr interessanter Moment ist auch, dass es so einen Moment gab, wo solche Goldschmiede einen Aufruhr angezettelt haben, denn sie haben sich in ihrer Existenz angegriffen gefühlt, weil es ist nämlich so, diese Goldschmiede haben solche kleinen Statuen von der Göttin Astarte hergestellt. Und als dann Paulus mit seinem Dienst angefangen hat und über Gott, den wahren Gott, gepredigt hat, haben die Leute verstanden, okay, es gibt einen größeren Gott, es gibt einen mächtigeren Gott als jetzt diese Göttin Astarte. Denn in den Leuten, in dem Kopf der Leute war das so verankert, dass sie sich gedacht haben, wenn ich mir jetzt diese kleine Statue von dieser Göttin Astarte kaufe, dann werde ich auch gesegnet, dann werde ich auch Glück bekommen. Aber als sie dann, wie gesagt, diese Predigten von Paulus gehört haben, haben sie verstanden, okay, das bringt mir eigentlich gar nichts. Der wahre Gott ist der Gott, von dem Paulus berichtet. Und dementsprechend haben sie dann auch klar angefangen, da so ein bisschen zu rebellieren, weil ihre Existenz angegriffen worden ist. Und man kann also unterm Strich sagen, dass mit großen Schritten das Evangelium in die Stadt Ephesus eingeschritten ist. Aber das Interessante ist jetzt, dass quasi diese sieben Sendschreiben nicht nur so etwas wie buchstäbliche Briefe sind, die der Johannes schreiben musste, sondern dass das auch ein prophetisches Wort ist. Und zwar wollte Gott durch diese sieben Sendschreiben den Menschen zeigen, was für einen Wandel die Christenheit machen wird vom Tode Jesu an, bis er wiederkommt. Und Ephesus, die steht quasi so symbolisch, prophetisch gesehen für die Urchristenheit, und zwar genau genommen vom 31. nach Christus bis so 100 bis 110 nach Christus. Und es ist sehr interessant, wir werden das auch im Verlauf unserer Predigt, im Verlauf unseres Themas sehen, dass genauso wie es auch in Ephesus war, dass das Evangelium verkündigt worden ist, mit großen Schritten verteilt worden ist, genauso war das dann auch in dieser Zeit, 31 bis 100 nach Christus. Denn ich denke, nicht umsonst schreibt Gott, das ist auch hier noch so, das finden wir in der Offenbarung 2, Vers 2, an diese Epheserstadt, an diese Epheser-Gemeinde gerichtet, ich kenne deine Werke und deine Arbeit, weil eben, wie gesagt, das Wort Gottes so mit Vollmacht verkündigt worden ist. Aber ihr Lieben, jetzt stellt sich ja die Frage, wenn wir ja so diesen Lob sehen und all diese Bewunderung sehen, wie dort gearbeitet worden ist, wie es dann zu dieser gravierenden Aussage kam, dass eben Gott sagen musste durch Johannes, dass er gegen diese Zeit oder gegen diese Stadt hat, dass sie ihre Liebe, ihre erste Liebe, die sie hatten, verlassen haben. Und wie gesagt, das Wunderbare einfach ist, dass es über diese Stadt und auch über diese Zeit sehr, sehr viele Informationen noch vorhanden sind in der Bibel, die man nachlesen kann, die man studieren kann. Und wenn wir uns so dieser Frage widmen, wie es denn dazu kam, finden wir auch eine sehr wunderbare und interessante Stelle in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Kapitel 1 und 11 und 12, die Verse. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 11 und 12, wo der Paulus hier sagt, denn es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Nun, was beschreibt der Apostel Paulus hier? Er sagt, dass er weiß, dass es in Korinth Streitigkeiten gibt. Und die Streitigkeiten gehen so, dass es Gruppierungen gibt. Und diese Gruppierungen sagen, wir glauben nur den Lehren des Apollos. Dann gibt es wiederum Gruppierungen, die sagen, wir glauben nur das, was der Paulus sagt. Und man kann so sagen, so als Krönung gibt es noch eine dritte Gruppe. Und diese dritte Gruppe sagt, wir glauben weder Apollos, weder Paulus, sondern wir glauben nur Petrus. Denn Petrus, das ist, besser gesagt Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus. Das ist so die Übersetzung dafür. Das heißt, diese drei Gruppierungen gibt es in Korinth. Und wenn man hierzu dann noch zum Beispiel von Ellen White das Buch »Das Wirken der Apostel« studiert, das ist der 28. Absatz im Original, dann wird sogar beschrieben, dass der Apollos so, sage ich mal, frustriert war darüber, dass er so geachtet wird, dass er gesagt hat, okay, ich möchte nicht mehr dienen, weil ich eben so überschätzt werde sozusagen. Und Tatsächlich hat das dann auch eine Zeit lang gedauert, bis Apollos gesagt hat, okay, ich werde meinen Dienst wieder beginnen. Aber die Frage, ihr Lieben, ist doch, was passiert heutzutage im Jahr 2018? Gibt es so etwas auch heute im Jahr 2018? Und wisst ihr, ich finde das sehr, sehr interessant, wenn man sich das so anschaut, so dieses ganze Bild, das der Paulus dort beschrieben hat. Und zwar war das doch so, dass um die gestritten worden sind, das war ja der Apollos, der Paulus und der Petrus. Und genau genommen waren das ja nicht unbedingt, oder das waren keine falschen Propheten, das waren auch keine Irrlehrer oder irgendwelche Schwätzer, die Leute einfach verführen möchten, sondern das waren durchaus von Gott eingesegnete und gesendete Männer. Aber irgendwie wurde trotzdem gestritten um diese Männer. Und wenn man das heutzutage quasi nicht buchstäblich vorfindet, dass ein Prediger oder ein Sprecher höher geschätzt wird als der andere Sprecher oder Prediger, dann ist das doch so, dass man in diesem gleichen Geist vorfindet. Und zwar, dass man sagt, diese eine Wahrheit, die durchaus Wahrheit ist, ist für mich mehr wichtig als die andere Wahrheit, obwohl das auch Wahrheit ist. Und so entstehen dann meinetwegen in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft Streitigkeiten, Nebenkriegsschauplätze, wodurch die Gemeinde geschwächt wird. Und der Einzige, der sich dann quasi diesbezüglich freut, ist und bleibt der Feind, weil eben die Gemeinde geschwächt wird. Und es ist interessant, dass wenn man so meinetwegen Kriegsbücher studiert, dass es sogar so eine ähnliche Kriegstaktik gibt. Und zwar, wenn man als Feind ein Land nicht einnehmen möchte, sondern einfach nur schwächen, weil man weiß, man ist irgendwie dem Land unterlegen, man hat keine Chance gegen das Land, dann muss man einfach so agieren, dass man in diesem Land so Parteien bildet. Meinetwegen links gegen rechts, Ost gegen West, Linke gegen Rechte. Und wenn man dann noch, sage ich mal, so weit gehen möchte und sagen möchte, okay, diese Streitigkeiten sollen immer bestehen, dann muss man sie so weit bringen, dass sie solche Grenzen legen, solche Grenzen setzen, dass es immer Streitigkeiten gibt. Und dann hat man das als Feind ganz, ganz einfach. Und denn der Hintergedanke ist einfach der, dass diese Kraft, die sie eigentlich hätten zusammen aufbringen können, gar nicht erst entsteht, sondern im Inneren komplett verpufft. Dann hat man es als Feind ganz, ganz einfach. Und ich möchte euch vielleicht so ein ganz praktisches Beispiel vielleicht weitergeben, was ich zugeben muss, selber nicht erlebt habe, was mir aber berichtet worden ist von einem Pastor, der auch im Dienst ist. Und zwar war das so, dass der Pastor eingeladen worden ist, in eine Gemeinde zu kommen. Er war dort zu Gast. Und wie es halt der Zufall so wollte, es war ein sehr besonderer Gottesdienst. Es war ein Abendmahlsgottesdienst. Dann gab es dort noch so einen weiteren Zufall, dass es, glaube ich, das war Urlaubszeit. Es waren auch sehr, sehr viele Leute krank. Und dementsprechend waren wenig Diener da, die, sage ich mal, vorne das Recht auch hatten, so das Abendmahl, das Brot und so weiter zu verteilen. Und so haben sie dann diesen Pastor gefragt, der quasi dort zu Gast war. Kannst du uns helfen beim Verteilen des Brotes und des Weines? Und natürlich hat der Pastor ja gesagt, er hat geholfen. Er stand dann vorne, hat dann gesehen, okay, wie das Brot verteilt worden ist. Aber dann kam etwas sehr, sehr Spannendes oder Interessantes. Als nämlich dann so dieses Laken runtergenommen worden ist, womit quasi dieser sogenannte Wein, dieser Traubensaft bedeckt war, hat er gesehen, dass auf dem Tisch auf der einen Hälfte so diese kleinen Gläschen stehen und auf der anderen Hälfte so ein Krug steht, also so dieser Kelch sozusagen. Und dann hat er gesehen, okay, es kommen diese Diener, also diese Ältesten, die einen verteilen für die andere Hälfte der Gemeinde diese Gläschen und die andere Hälfte der Gemeinde bekommt diesen Kelch, diesen Krug. Und er hat dann sofort verstanden und realisiert, okay, diese Gemeinde hat Probleme, wenn es darum geht, wie feiert man das Abendmahl richtig. Und dann gab es noch so einen sehr spannenden Moment. Die sind dann quasi beide zu ihm gekommen, standen quasi beide vor ihm und dann hat er sofort so bemerkt, okay, die ganze Gemeinde schaut auf ihn. Auf wessen Seite wird er sich sozusagen jetzt stellen? Trinkt er hiervon? Ist er für die? Trinkt er von davon? Ist er dann für die? Nun, er hat quasi so reagiert, dass er davon und davon getrunken hat. Und als er dann noch quasi Gespräche geführt hat, ist es tatsächlich so auch rausgekommen, dass es durchaus sehr gravierende Diskussionen und Streitigkeiten gibt, exakt über dieses Thema. Aber wenn man das ja so von der Seite betrachtet, dann ist das ja durchaus sehr, sehr traurig zu sehen. Denn wofür ist das Abendmahl da? Das Abendmahl ist doch dazu da, dass man eben Frieden miteinander stiftet, dass man, bevor man ja eigentlich das Abendmahl zu sich nimmt und man vorher Streitigkeiten hatte, ist man eigentlich eingeladen, diese Streitigkeiten auch beiseite zu schaffen. Aber wie gesagt, hier in diesem Fall hat exakt dieses Thema, was eigentlich Frieden bringen sollte, wurde so verdreht, dass es Streitigkeiten hervorgerufen hat. Und das finden wir, wie gesagt, heute im Jahr 2018, wo eine Wahrheit höher geschätzt wird als die andere Wahrheit. Und wie gesagt, dadurch wird nur quasi die Gemeinde geschwächt und der sich am meisten quasi freut, ist und bleibt der Feind. Und ihr Lieben, ich möchte mit euch jetzt auch noch eine sehr interessante Sache anschauen, was es denn überhaupt bringt, wenn man eine Einigkeit hat, sozusagen in der Gemeinde. Was hat das den Leuten damals, wir haben es auch schon gesagt, in der Urchristenheit gebracht? Also hier ist ein sehr interessanter Text. Das ist Kolosser Kapitel 1, Vers 23. Kolosser Kapitel 1, Vers 23, wo es hier heißt und Paulus sagt: Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Nun, was ist das Interessante hier an dieser Textstelle? Das Interessante ist, dass der Paulus hier sagt, dass das Evangelium schon in der gesamten Schöpfung gepredigt worden ist. Aber wenn man das ja so liest, dann muss bei uns doch eigentlich als, sage ich mal, gute Bibelstudenten, wenn ich das so sagen darf, ich unterstelle euch das mal, eigentlich sofort solche Alarmglocken klingeln. Weil es hat nicht Jesus gesagt, zuerst wird das Evangelium gepredigt, und dann wird das Ende kommen, dann wird Jesus wiederkommen. Somit stellt sich doch die Frage, wo bleibt Jesus? Nun, die Antwort ist eigentlich sehr, sehr simpel und ganz einfach. Und zwar ist das, was Paulus hier als ganze Schöpfung beschreibt, nicht das, was wir heute als ganze Schöpfung kennen, sondern er meint damit das damalige römische Weltimperium. Aber ich denke, dass das auch nicht so der springende Punkt ist, sondern was für mich noch viel interessanter war, ist, in was für einer relativ kurzen Zeit er das eigentlich sagen konnte. Denn wenn wir hier zum Beispiel, so wie ich es hier habe, so eine Studienbibel aufschlagen, dann gibt es dort solche Kommentare. Und in diesen Kommentaren können wir zum Beispiel nachlesen, dass der Kolosserbrief ungefähr 60 nach Christus geschrieben worden ist. So ungefähr 60 bis 65 nach Christus. Und wenn wir dann noch wissen, dass ja Jesus ungefähr 31 nach Christus gekreuzigt worden ist, dann sind das ja exakt 29 Jahre. Das heißt, sie haben damals nur 29 Jahre gebraucht, um so ein riesengroßes Gebiet zu erreichen. Und das wohlgemerkt ohne Internet, ohne irgendwelche Apps oder Fernsehgeräte oder sonst noch was. Einfach so, wie wir es quasi in dem biblischen Bericht vorfinden, zusammen, ohne irgendwelche Hilfsmittel sozusagen. Und die Frage ist einfach die folgende. Wir haben heute sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben, wie gesagt, das Internet, Radiogeräte, Fernsehgeräte, aber irgendwie schaffen wir es in unserem Jahr heute, was wir heute haben, nicht die gesamte Schöpfung, so wie es der Paulus sagt, zu erreichen. Die Frage ist einfach, woran das wohl liegen könnte. Und könnte das vielleicht daran liegen, weil wir, wie gesagt, solche Nebenkriegsschauplätze haben, wo dieses ganze Potenzial, was wir als gesamte Bewegung haben könnten, einfach im Inneren verpufft und nicht darin gelangt, wo Gott es eigentlich haben möchte. Das kann man ja vielleicht so ein bisschen so als Überlegung mitnehmen, diesen Gedanken. Und wenn wir weiter so diesen Kolosserbrief studieren, dann ist es interessant auch zu sehen, dass der Paulus von diesem selben Missstand berichtet, den er auch den Korinthern gesagt hat. Und zwar diese folgenden Worte, das ist Kolosser 3, die Verse 12 und 13. Kolosser 3, die Verse 12 und 13, wo es hier heißt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer der anderen und vergebt euch untereinander, so jemand Klage hat weder den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Das heißt, mit anderen Worten gesagt, sagt der Paulus genauso wie zu den Korinthern, ebenfalls zu den Kolossern, ihr Lieben, habt keine Streitigkeiten, habt keine Nebenkriegsschauplätze, sondern vertragt euch, genauso wie Jesus auch sich vertragen hat für euch und für euch gestorben ist. Und wenn wir hier so ein bisschen uns diesen Text noch näher anschauen, dann kann man so zwischen den Zeilen eigentlich auch rauslesen, dass er ihnen auch noch so diesen Tipp mitgibt, erfüllt euch aber lieber viel mehr mit dem Heiligen Geist. Weil er sagt ihnen ja hier, zieht lieber hier das Erbarmen an, habt Freundlichkeit, habt Demut, Sanftmut und Geduld. Und wenn wir uns hierzu ja den Galaterbrief doch anschauen, dann sind das doch genau genommen die Früchte des Heiligen Geistes, wozu quasi der Apostel Paulus die Kolosser aufruft. Habt lieber mehr die Früchte des Heiligen Geistes als eben diese Nebenkriegsschauplätze, wie ich von euch quasi gehört habe. Und wenn wir jetzt diese zwei Wörter aufgreifen, wie Heiliger Geist, Nebenkriegsschauplätze, dann kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Aspekt, wenn wir uns die Frage stellen, wie denn speziell die Jünger so ein riesengroßes Gebiet erreichen konnten, wie wir es gesehen haben. Denn, ihr Lieben, war das nicht so, dass sie erst dann den Heiligen Geist, diesen sogenannten Frühregen, empfangen haben, als sie aufgehört haben, über dieses Thema zu sprechen, wer denn der Erste sein wird im Gottesreich. Das war doch genau so. Das heißt, auch sie mussten erst all ihre Nebenkriegsschauplätze unter anderem ablegen. Dann kam es zu Pfingsten, als sie einträchtig waren, so steht es ja in der Apostelgeschichte. Und dann kam es zur Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Das heißt, auch das, diese Einigkeit, bringt uns auch diese ersehnten Früchte des Heiligen Geistes. Und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, das alles, was wir studiert haben, das betrifft ja nur die Zeit der Urchristenheit oder auch nur, sage ich mal, an die, das ist nur quasi so bestimmt für die, die zu der Zeit in Ephesus gelebt haben, diese Sendschreiben zu Ephesus. Denn sie hatten ja diese Problematiken und diese Auseinandersetzungen. Das könnte man vielleicht sagen, weil wir, ich denke, das wissen wir auch alle, leben ja jetzt zu der Zeit der Laodiceergemeinde und die Laodiceergemeinde hat definitiv andere Probleme, zum Beispiel diese Lauheit und dieses Nichtwissen, welchen Zustand man eigentlich hat. Aber ich würde uns jetzt gerne noch so einen sehr interessanten Vers zeigen, der auch quasi sagt, dass dieses Thema sehr uns betrifft als Laodiceergemeinde. Und zwar ist das die Stelle, die wir auch im Kolosserbrief vorfinden. Kolosser 4, Vers 16. Kolosser 4, Vers 16, wo Paulus hier sagt, und wenn der Brief, also der Kolosserbrief, bei euch gelesen ist, so schafft, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde und dass ihr den von Laodicea lest. Das heißt, was sagt der Paulus hier? Wenn ihr den Kolosserbrief gelesen habt, dann macht alles, damit ihr auch diesen Brief von den Laodiceern lesen könnt. Und andersrum genauso, dass auch die Laodicea-Gemeinde diesen Kolosserbrief lesen sollte. Und geografisch oder warum der Paulus das so quasi gemacht hat, hat einfach diesen Hintergedanken, so sagt man, weil eben die Laodicea-Gemeinde und die Kolosser-Gemeinde sehr, sehr nah aneinander lagen. Und deswegen, als Paulus dass diese Briefe so verfasst hat, geschrieben hat und auch den Boten dann gesandt hat, hat er gesagt, wenn ihr quasi das dann gelesen habt, dann seht zu, dass ihr auch den anderen liest. Und deswegen denke ich, ist das eine durchaus sehr, sehr wichtige Botschaft, die wir heute quasi für uns zu Herzen nehmen möchten. Denn wenn wir doch einfach so etwas ehrlich mit uns selber sind und einfach so um uns herum einfach schauen, dann haben wir durchaus diese Nebenkriegsschauplätze, diese Diskussionen, diese Auseinandersetzungen, wie wir sie heute sehen. Und leider, wie gesagt, ist das auch so, dass es diesen Laodicea-Brief eben nicht gibt. Und für mich persönlich wäre das wirklich sehr, sehr spannend und interessant, einfach zu lesen, was der Paulus speziell an die Laodicea geschrieben hat. Aber ich möchte einfach so eine Frage einfach so zum Nachdenken weitergeben. Was würde wohl geschrieben stehen, wenn der Apostel Paulus speziell für die Gemeinde in Bamberg einen Brief verfassen würde? Was würde er loben? Was würde er tadeln? Und was für Tipps würde er wohl uns mitgeben wollen hier für diese Gemeinde? Oder wenn wir diesen Kreis noch kleiner machen würden, wenn Jesus dir persönlich einen Brief schreiben würde, welchen Rat würde er dir geben, was würde er loben und was würde er teilen? Vielleicht nehmen wir auch diesen Gedanken mit, so für uns zum Überlegen. Aber wenn es um dieses Thema eines Rates geht, dann haben wir ja eine sehr gute Quelle als Siebenten-Tags-Adventisten, und zwar ist das der Geist der Weissagung. Und ich möchte so ein kleines Zitat uns vorlesen, das all die Punkte zusammenfasst, die wir bis jetzt gesagt haben. Wir finden diese Aussage in diesem Buch, das kann man hier leider etwas weniger gut sehen, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8, und dort ist das der im Original der 21. Absatz, wo sie hier sagt, wir als Christen sollten alle Streitigkeiten beilegen und uns Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hingeben. Wir sollten im Glauben und den verheißenen Segen bitten und er wird kommen. Die Ausgießung des Geistes zu der Zeit der Apostel war der Frühregen und das Ergebnis war herrlich. Doch der Spätregen wird noch herrlicher fließen. Das heißt, wenn wir einfach so diese Aussage auf uns wirken lassen, dann wiederholt sie einfach genau das, was der Apostel Paulus zu den Kolossern gesagt hat. Habt nicht diese Nebenkriegsschauplätze, sondern verwendet lieber diese Energie zur Rettung von verlorenen Seelen. Und dann werdet ihr im gleichen Schritt auch diesen sogenannten Frühregen, beziehungsweise für uns bedeutet das, dass wir diesen Spätregen empfangen werden, den wir so sehr brauchen, um auch vorbereitet zu sein für das zweite Kommen von Jesus Christus. Das heißt, heute gilt genau dasselbe, wie es auch damals war zu der Zeit in Ephesus oder vom 31. bis 1. Jahrhundert zu der Urchristenheit sozusagen. Und wenn wir jetzt auch schon so langsam zum Ende unseres Themas kommen und wir uns wieder dieser Aussage widmen, ich habe aber wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, dann ist das noch nicht alles, was man sagen kann zu diesem Vers. Denn wenn wir uns zum Beispiel so ein Buch anschauen von Stimmen der Hoffnung, so eine Vers-für-Vers-Auslegung oder auch die Schriften vom Geist der Weissagung, dann sind sie sich also in diesem einen Punkt auch alle einig. Und zwar, dass dieser Verlust der Liebe nicht nur untereinander stattgefunden hat, sondern sie haben auch dieses Feuer und auch diese Liebe zu Gott verloren. Das war dann der eigentliche Grund, warum sie auch die Liebe untereinander verloren haben. Oder besser gesagt, sie haben einfach, so wie es der Geist der Weissagung auch schreibt, Jesus komplett aus den Augen verloren und waren mit diesen Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt. Und jetzt zum Schluss möchte ich einfach so noch einen weiteren Bibelmoment aufschlagen, und zwar, dass wir uns anschauen, was das denn bedeutet, Jesus komplett aus den Augen zu verlieren. Und wir werden uns ganz kurz diese Geschichte anschauen, die wir in Lukas Kapitel 2, die Verse 41 bis 52 vorfinden. Das ist eigentlich, wie gesagt, eine relativ bekannte Geschichte, und zwar geht das darum, dass Jesus 12 Jahre alt war und er quasi das erste Mal nach Jerusalem durfte, um am Passafest teilhaben zu können. Und wie gesagt, Jesus ist da in diesem Moment auf dem Weg nach Jerusalem, weil er eben jetzt 12 Jahre alt geworden ist. Und in der damaligen Zeit war das auch so verankert, dass man, wie gesagt, schon mit 12 Jahren hatte man das Recht, dann an diesem Fest teilzunehmen. Aber andersherum hat dann auch die Gesellschaft es auch mehr oder weniger verlangt oder als, sage ich mal, gute Tugend angesehen, dass wenn man schon diese Möglichkeit hat, an so einem wunderbaren, tollen Fest zu der damaligen Zeit teilzunehmen, dass man das auch tut. Weil das ist quasi so deine erste Möglichkeit, auch das zu tun. Und wenn man dann so diese Geschichte liest, dann wird man auch feststellen, dass Jesus tatsächlich auch jetzt in Jerusalem angekommen ist. Und der Bericht sagt uns dann, dass sie irgendwie, also Josef und Maria, Jesus irgendwie, ja, Jesus aus dem Augen verloren haben. Ihre Wege haben sich getrennt. Und es ging dann sogar so weit, dass das Fest zu Ende gegangen ist, dass sie schon quasi auf dem Rückweg waren nach Hause und ihnen dann quasi eingefallen ist, okay, wo ist unser Kind? Wir haben ihn irgendwie verloren. Wo ist er jetzt, Jesus, unser Sohn? Und dann haben sie sich tatsächlich wieder getroffen und dann sagt Maria hier diese Worte. Das ist Lukas 2, Vers 48. Lukas 2, Vers 48, wo sie sagt, Kind, warum hast du uns also getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und natürlich, hier kommt so ein bisschen dieser Schmerz als Mutter zur Geltung, weil man Angst hatte um sein Kind, um seinen Sohn. Aber hier steckt auch so ein bisschen Vorwurf hinter. So nach dem Motto, warum hast du dich von uns getrennt? Warum hast du quasi uns verlassen und uns nicht Bescheid gesagt, wo du sozusagen bist? Aber man könnte jetzt so eine Gegenfrage stellen, und zwar fragen können, liebe Maria, warum hast du nicht auf deinen Sohn Acht gegeben, den Gott dir gegeben hat? Und hier haben wir eine sehr interessante Beschreibung wieder von den Schriften von Ellen White. Denn dieses gesamte Fest, was damals stattgefunden hat, wird von ihr so ein bisschen getadelt. Denn es war eigentlich so ein Fest dazu da, dass man eben sich daran erinnert, was Gott für die Leute damals in Ägypten gemacht hat. Aber von Zeit zu Zeit hat sich irgendwie diese gesamte Einstellung so quasi verändert. Die Leute sind dahin nur gegangen, um eben all diese Leute wieder zu sehen, die sie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Und natürlich, es gab mal hier und dort so einen geistlichen Moment, wo man tatsächlich so eine tiefe Gottesbegegnung hatte, aber dieser eigentliche Sinn, wozu dieses Fest da war, er ist komplett verloren gegangen. Und in diesen ganzen Strudel sozusagen, dieser Leute und so weiter, diese, da ist dann auch seine Eltern, also Maria und Josef, hineingeraten. Sie haben ihren Sohn komplett vergessen und verloren. Und die Frage ist einfach, wie sieht das heute aus? Verlieren auch wir Jesus in unserem Alltag, in unserem Leben, sei es in der Gemeinde, weil wir hier körperlich sind, oder sei es außerhalb der Gemeinde, weil wir arbeiten müssen, weil wir studieren müssen oder so weiter, verlieren wir ihn aus den Augen? Ja oder nein? Das können wir uns vielleicht jeder persönlich stellen. Wenn es so ist, sind wir eingeladen, von dieser Geschichte zu lernen, weil es ist wirklich eine sehr, sage ich mal, große Tragödie, wenn man Jesus aus den Augen verliert. Und warum das genau so ist, möchte ich in einer allerletzten Aussage uns vorlesen. Wir haben momentan kein Bild, hier ist das Bild. Und zwar sagt sie hier, hier geht es, das ist das Buch der Messias, Kapitel 8. Da sind so Wörter zu diesem Moment, den wir gerade studieren. Und zwar sagt sie hier, durch die Nachlässigkeit eines Tages verloren sie den Heiland und sie mussten 3 Tage mit Kummer und Sorgen suchen. Das heißt, es geht hier um Maria und um Josef, ehe sie ihn wieder fanden. Und jetzt kommt es zu uns. So geht es auch uns. Durch unnützes, törichtes Geschwätz oder durch Vernachlässigen des Gebetes können wir in kurzer Zeit die Gegenwart des Heilandes verlieren, und es mögen dann viele Tage schmerzlichen Suchens vergehen, bis wir ihn wiederfinden und auch den verlorenen Frieden wieder gewinnen. Und wenn wir diese Aussage einfach so quasi auf uns wirken lassen, dann schließt sich doch genau genommen hier der Kreis. Und man könnte doch auch diese ganzen Gespräche, die die Kolosser geführt haben, die Korinther auch geführt haben, ebenfalls genauso benennen. Ein unnütziges und törichtes Geschwätz um Themen, die eigentlich komplett irrelevant sind. Eben diese sogenannten Nebenkriegsschauplätze. Denn das Ergebnis wird uns hier auch dann präsentiert. Man verliert, wie gesagt, Jesus komplett aus den Augen. Und nicht nur das, es dauert dann sogar noch eine gewisse Zeit, bis wir ihn wiederfinden und sogar bis wir diesen sogenannten Frieden auch wieder gewinnen, den wir vorher hatten. Deswegen ist mein Appell oder Aufruf einfach ganz einfach heute: Lass uns selber persönlich kontrollieren, wo wir stehen, ob wir Jesus tatsächlich verloren haben, ob wir durch diese Nebenkriegsschauplätze unsere Energie verschwenden oder ob wir tatsächlich so leben, wie wir es heute studiert haben. Gott segne dich in deiner Selbstprüfung. Amen.